Heute habe ich eine ganz besondere Ausgabe. Ich spreche nicht nur mit einer Person, sondern gleich mit drei Experten. Und wir machen ein Expertenpanel zum Thema Deutschlernen. Und zwar mit drei nicht muttersprachlichen Deutschlehrern. Darunter ist Maria von Deutsch mit Maria aus Lettland, Diljana von German Skills aus Bulgarien und Antanas von Talk Like Antanas aus Litauen. Alle drei unterrichten Deutsch über das Internet und haben auch alle einen YouTube-Kanal, auf dem sie über das Thema Deutsch lernen oder Sprachen lernen oder Litauisch lernen oder andere Sprachen lernen sprechen.
Ja.
Je nachdem, wer von euch dreien. Ja, und wir werden heute über das Thema Deutsch lernen sprechen. Und zwar, hier finde ich sehr interessant, dass wir drei nicht muttersprachliche Deutschlehrer haben. Die haben natürlich eine ganz andere Perspektive als ein muttersprachlicher Deutschlehrer. Herzlich willkommen, Maria, Diljana, Antanas. Ich freue mich, dass ihr
Hallo.
dabei sein könnt.
Hallo.
Fangen wir ganz von vorne an. Wie sollte jemand anfangen, Deutsch zu lernen? Und da würde ich gleich mit der Maria starten.
Boah, das ist eine Frage. Also ich bezeichne mich gerne als Dr. House im Bereich Deutsch. Ich muss immer sehr viel wissen über eine Person, um ihr etwas Konkretes zu empfehlen. Also ich glaube nicht an Pauschalrezepte, so viel schon mal sicher.
Okay. Kannst du mal zwei, drei Rezepte vorstellen? So die, wahrscheinlich hast du jetzt nicht 100 Rezepte, sondern
Ich habe deutlich mehr als 100 Rezepte, mit mehr als 100 Leuten schon gearbeitet habe.
Okay.
Ich frage immer nach Zielen. Ich frage zuerst, was möchtest du denn erreicht haben? Also die Leute sagen, ich möchte die Sprache lernen. Ich muss das immer präzisieren. Es ist zum Beispiel was ganz anderes, sich für eine Prüfung vorzubereiten, als ein Buch auf Deutsch zu schreiben oder eine Doktorarbeit zu schreiben. Deswegen, je nachdem, was die Leute wollen, dann kann ich sagen, okay, geh auf die Straße und rede mit den Leuten oder such dir ein paar Muttersprachler, kette sie an deine Heizung fest und rede mit ihnen so lange, bis du sprichst
Okay.
oder lies eher Bücher oder schau eher Serien. Aber ich glaube, mein wichtigster Tipp ist immer, man sollte Spaß haben an dem, was man tut. Das vergessen die Lehrer oft leider. Dann heißt es zuerst die Grammatik und dann der Wortschatz. Und wenn der Spaß unterwegs verloren gegangen ist, dann einfach Zähne zusammenbeißen und durchhalten. So funktioniert es nicht, finde ich. Man muss immer das Ganze genießen, so gut
Okay.
es geht.
Diljana, haben bei dir alle deine Schüler stets Spaß?
Ja, klar.
Und wie sorgst du dafür, dass deine
Ich
Schüler Spaß haben?
bin. Indem ich alles super relevant mache. Ich finde, was Maria sagt, stimmt absolut. Es ist ganz wichtig, dass man da anfängt, wo man wirklich auch die Relevanz am höchsten empfindet, ne? Weil Motivation hat jeder zu Beginn. Jeder will die Sprache lernen. Und wenn du die Leute fragst, was willst du, die sagen, ja, ich will fließend Deutsch sprechen. Aber wer will das nicht? Und deshalb ist es ganz wichtig, dass die Leute dabei bleiben, indem sie nur das lernen, was auch wirklich relevant ist und was sie sofort anwenden können.
Und was ist für verschiedene Leute relevant? Also ich habe immer das Beispiel, die Körperteile und Tiere im Zoo sind in der Regel nicht die
Ja.
relevantesten Dinge. Also
Oder die
was?
Möbel im
Ja,
Haus. Und
genau.
das ist immer so Lektion 2 oder 3 in allen Lehrbüchern. Und dann
Ja.
denkst du dir, hä? Ich gehe doch nicht in die Kneipe und sage, hallo, mein Name ist Diljana, ich habe einen Tisch, er steht unter dem Fenster. Also klar, für jeden ist es anders, je nachdem, ob man schon im Land lebt oder erst die Reise dahin plant. Aber als allererstes sind die ganzen Smalltalk-Gespräche, ne? Woher kommst du? Was machst du da, wenn du jetzt in Deutschland bist? Arbeitest du dort? Was möchtest du reisen oder vielleicht die wichtigsten Sachen erstmal vor Ort klären. Ne?
Und Antanas, wenn ein Schüler zu dir kommt und sagt, ich möchte eine Sprache lernen, weil ich vor allem mit Freunden in der Kneipe sprechen möchte, was für Inhalte würdest du mit diesem Schüler bearbeiten?
Ja, wir werden einfach darüber sprechen, wie man in der Kneipe spricht, eigentlich. Das ist sehr einfach. Und was noch, ich kann noch sagen, dass wenn man mit dieser Tabelle anfängt, der, die, das und so weiter und so fort, ist man zum Scheitern verurteilt von Anfang an. Ich meine, diese Tabelle ist etwas, wow, ich weiß nicht, warum man das am Anfang lernt, aber ich empfehle es niemandem am Anfang. Ja.
Wo wir schon bei Dingen sind, die man am Anfang lernt, was würdest du sonst noch den Leuten nicht empfehlen, am Anfang zu machen?
Wie du gesagt hast, Körperteile oder Tiernamen und auch Nomenverbindungen zum Beispiel, weil man sagen kann, okay, ich habe 10 Nomenverbindungen gelernt. Und dann frage ich, und was machst du damit? Ja? Ich meine, das ist nicht so wichtig am Anfang, solche komplexen Dinge zu lernen.
Maria, was ist aus deiner Meinung, was sollte man nicht am Anfang lernen? Also
Ich muss ganz kurz noch einwerfen, was
okay.
habt ihr alle gegen Körperteile? Das ist doch gut. Also, ich habe regelmäßig Ärzte im Unterricht und sie sagen, ich brauche gerade die Körperteile. Oder wenn ich jetzt einen Serienmörder unterrichten müsste, was ich jetzt also nicht absichtlich suchen würde, aber wenn, der würde sich auch dafür interessieren, wie zerlege ich mein Opfer gescheit. Also, ja,
Aber
das meine ich auch.
mit wem würde er sich darüber unterhalten?
Das ist unwichtig. Vielleicht macht er gerne Videos. Ich glaube, das sollten wir jetzt überlassen. Aber ich meine nur, es kommt auf den Kontext drauf an. Also eigentlich gibt es keine wichtigen und unwichtigen Themen, je nachdem, was die Leute wollen. Also ich empfehle immer, bei sich selbst anzufangen und dann mit sozusagen konzentrischen Kreisen weiterzumachen. Das heißt, als allererstes wollen die Leute über sich sprechen und sich beschreiben und was sie tun und was sie mögen und woher sie kommen. Das heißt, man sollte so nah wie möglich an der Person selbst anfangen und nicht irgendwo bei Kapitel 1. Also wenn die Leute mich fragen, welches grammatische Thema soll ich zuerst durchnehmen, dann sage ich, pfeife auf die Grammatik und lerne erstmal 100 Sätze auswendig, mit denen du über dich selbst sprechen kannst. Und wie diese Sätze aufgebaut sind und wie da die ganzen Verbformen und sonst noch was ist, das lernst du später, das hat noch Zeit.
Ich fasse kurz zusammen. Man lernt, jeder Sprachlerner oder jeder Deutschlerner sollte anfangen mit den Inhalten, die tatsächlich für ihn am relevantesten sind, die er auch tatsächlich so anwenden würde, wenn er Deutsch sprechen würde. Und von da geht es dann zu Themen, die weniger, also relevante Dinge gibt es sowieso am Anfang sehr viele. Man kann wahrscheinlich Monate und Jahre relevante Dinge lernen. Aber mit den relevantesten Themen, die man auch sofort in dem Sinne anwenden kann, mit denen beginnt man. Alle einverstanden?
Ganz genau, ja.
So
Super.
ist es.
Das
Ja.
sorgt für die ersten Erfolgserlebnisse auf jeden Fall.
Super. Da bin ich absolut eurer Meinung. Ich glaube, das ist genauso in jeder Sprache. Also, das ist auch wohl eins der
Ja,
größten
klar.
Probleme beim Sprachenlernen. Das, ja. Körperteile wäre sehr wichtig, haben wir heute gelernt, aber Möbel, das ist etwas, was man nicht unbedingt lernen sollte. Gut, dann, ja, Diliana, weiter zu dem Thema Dinge, die man nicht machen sollte am Anfang. Was ist deine Meinung noch dazu?
Sprechen wir jetzt hier von Selbstlernern oder von Leuten, die mit einem Lehrer arbeiten?
Sagen wir mal Lehrer, weil ihr alle drei Lehrer seid. Also, was sollte
Also
man?
wenn man mit deinem Lehrer, also ich finde, es ist ganz wichtig, dass man einen richtigen Mentor hat oder jemanden, der dich wirklich weiß, wohin er dich führt, ne? Jemanden zu haben, dem du vertraust und der auch wirklich weiß, worauf es ankommt. Weil viele Lerner versuchen natürlich selbst zu lernen und es gibt ganz viel im Internet, womit man selbst lernen kann. Aber viele Lerner scheitern daran, dass sie die Motivation verlieren, weil sie sich verzetteln, weil sie einfach sich mit ganz vielen Kleinigkeiten, einfach gerade mit der Grammatik wirklich verlieren. Die fangen an, wirklich so die ganze Tabelle von Plusquamperfekt zu lernen, dann im Nebensatz mit Passiv und Konjunktiv 2 noch dazu. Und du denkst dir, wow, ich habe noch nie selber so einen Satz benutzt. Warum brauchst du das? Aber die können nicht mal wirklich eine Frage stellen. Und ich glaube, das ist so die größte Schwierigkeit. Und die zweite, also erstmal die Motivation, dass man das auch kontinuierlich eine Zeit lang behält. Und dann das zweite ist, viele Lerner denken, dass das Verständnis der Grammatik oder das Verständnis der Sprache das Maßgebliche ist. Und ich glaube, das ist zwar wichtig, aber das ist so wie diese 20-80-Regel im Businessbereich, ne? Also ich glaube, das Verständnis von einer Regel ist, oder überhaupt von neuen Vokabeln und alles ist vielleicht 20% und die anderen 80% ist die Übung. Man muss einfach üben und wiederholen. Und das ist, was viele einfach unterschätzen. Und ich glaube, da haben viele Schwierigkeiten, weil sie relativ schnell vorankommen mit den Themen. Die wollen immer etwas Neues lernen. Die lernen ein neues Thema und kommen wirklich weiter, in die höheren Bereiche, in den Grammatikthemen, haben das Gefühl, oh, ich habe schon alles gelernt, aber wieso kann ich nicht sprechen? Wieso kann ich nicht fließend sprechen? Oder wieso verstehe ich es noch nicht? Ja, weil du es nicht aktiv benutzen kannst. Und warum? Weil du es nicht oft benutzt hast, weil du es nicht oft geübt hast.
Und dieses Üben, das passiert dann mit einem Sprachlehrer?
Oder mit einem Sprachpartner oder mit, gibt so viele Möglichkeiten. Oder auch auf YouTube, man kann sich austauschen mit anderen Leuten, man kann kommentieren, man kann an Leute schreiben, es gibt Tandem-Partnerschaften, es gibt so viele Foren, wo man sich austauschen kann, Fragen stellen kann. Es muss nicht immer Unterricht sein. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man die Sprache üben kann. Klar, wenn man einen Lehrer hat und wenn man regelmäßig Unterricht nimmt, ist es schon von Vorteil, weil man wirklich dranbleibt und es regelmäßig macht. Wenn man sich das nicht leisten kann, dann muss man es selbst organisieren. Es gibt Menschen, die sich super selbst organisieren können. Und wenn sie es tun können, super, dann sollen sie es auch machen. Aber wichtig ist, dass man es regelmäßig macht.
Okay. Antanas, was ist da, wie gestaltest du den Unterricht mit deinen Sprachlernern oder was kannst du dazu noch hinzufügen?
Ja, ich sage immer, dass du kannst nicht einfach Deutsch beigebracht werden. Ja? Das heißt, du musst selbst lernen. Und viele Leute denken, okay, ich werde den besten Lehrer finden und er wird mich unterrichten, bis ich fließend spreche. Und das ist nicht der Fall. Man muss diese Gewohnheiten entwickeln und jeden Tag Deutsch lernen. Das heißt, das ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Ja? Und das sage ich immer am Anfang. Ja? Das ist meine Meinung. Und auch wenn du zum Beispiel Leute sagen, okay, ich will Deutsch lernen, und ich sage, und was machst du jetzt? Und er oder sie sagt, ja, ich werde Süddeutsche Zeitung lesen. Und ich sage, was?
Nimm die Zeit.
Ja, Süddeutsche Zeitung. Und ich habe gesagt, okay, ich glaube, das ist ein bisschen zu schwer. Ja? Ich meine, man muss ganz sozusagen klein anfangen und ja, und mit der Zeit geht es immer besser und besser. Ich meine, das ist ein lebenslanger Prozess, Deutsch zu lernen. Ja, nämlich Deutsch. Andere Sprachen sind ein bisschen einfacher. Ja.
Okay.
Zu Beginn zumindest.
Maria, hast du auch Kontakt mit anderen Sprachen gehabt, also auch mit Sprachlernern anderer Sprachen oder vor allem mit Deutschlernern?
Unterschiedlich. Ich werde regelmäßig gefragt, ob ich Englisch oder Russisch unterrichte, was ich nicht tue. Nach Lettisch wurde ich noch nie gefragt. Ich hatte mich mal beworben als Lettischlehrerin in Nürnberg und war sehr überrascht zu erfahren, dass es nicht so gefragt ist. Also ich lerne aber selbst immer wieder irgendwas. Also das ist unterschiedlich.
Weil wir haben jetzt viel über allgemeines Sprachlernen geredet. Also ich bin absolut eurer Meinung und das sind definitiv die großen Fehler von Sprachlernern. Versuchen wir nochmal zurück auf das ganz konkrete Thema Deutsch zu kommen. Also Antanas, du hast ja schon gesagt, dass Deutsch am Anfang ein bisschen schwieriger ist. Vielleicht deine Meinung dazu, Maria. Was glaubst du, was Deutsch am Anfang schwieriger macht? Oder schwierig macht? Oder vielleicht bist du gar nicht der Meinung? Vielleicht ist deine Meinung...
Ich bin nicht der Meinung. Also ich finde, Deutsch ist so leicht oder so schwer, wie man es sich macht. Also ich habe mal eine Zeit lang versucht, Arabisch zu lernen. Ich glaube, das ist um einiges schwieriger, zumindest für Europäer. Und Deutsch, man muss sich auf die Sprache einlassen. Man sollte möglichst schnell in Kontakt mit der Sprache kommen. Das heißt, wenn man die Möglichkeit hat, dann sollte man mit Muttersprachlern zu tun haben und nicht... Muttersprachler, nicht unbedingt muttersprachlichen Lehrern, aber muttersprachlicher Umgebung. Man sollte sich Serien auf Deutsch reinziehen, meinetwegen. Und dann hat man einen leichteren Zugang zur Sprache, als wenn man erstmal einen Lehrer fragt, was ist das Schwierigste an Deutsch? Keine Ahnung. Das, was für mich schwierig war, ist vielleicht für jemand anders leicht und umgekehrt. Würde ich nicht so pauschalisieren.
Und was war für dich das Leichteste an Deutsch?
Es war für mich insgesamt nicht so schwierig. Also ich war 11 Jahre alt, als ich angefangen hatte, mich mit Deutsch intensiv zu beschäftigen. Ich hatte ein Jahr lang in der Schule Deutsch gelernt in Riga und kam nach Deutschland für einen Schüleraustausch und konnte sagen, ich bin Maria, ich bleibe in Deutschland ein Jahr. Und das war also Ende der Konversation. Und ich hatte eine super interessierte Klasse, die mich die ganze Zeit herausgefordert hat und die mich ständig mit Fragen gelöchert hat und ja, erzähl mal das und wie ist da und was ist überhaupt, wo ist überhaupt Lettland, wie ist es da? Und innerhalb von 3 Monaten oder so konnte ich fließend sprechen, aber das ist natürlich das Bonus eines Kindes, als Erwachsene ist es anders, aber das ist jetzt meine Geschichte und ich fand eigentlich nichts schwierig.
Okay, und den Akzent, den hast du dann auch über die Monate reduziert. Also, weil du sprichst nicht mehr so. Ich.
Nee, hatte ich gar nicht. Ich weiß nicht, ich habe wahrscheinlich ziemlich gute Ohren, was die Aussprache angeht. Also ich habe das, sobald ich in der Umgebung war, ich war in Mannheim, erstaunlicherweise habe ich keinen Dialekt verinnerlicht, sondern ich habe von Anfang an so gesprochen wie jetzt. Ich muss ein Händchen dafür haben, ich weiß auch nicht.
Okay. Ihr habt ja alle verschiedene Deutschlernende aus verschiedenen Nationalitäten und jetzt würde ich mal gerne dich, Diljana, fragen, was sind die verschiedenen, welche Nationalitätsgruppen haben Probleme mit dem einen im Deutschen, vielleicht die Aussprache oder bestimmte Vokabeln sich zu merken und was für andere Nationalitäten haben Probleme mit anderen Dingen? Also merkst du da irgendwelche Gemeinsamkeiten oder
Tendenzen.
Tendenzen,
Ja,
genau?
klar. Natürlich, die Muttersprache spielt eine große Rolle. Die meisten Fehler, die wir machen, machen wir aufgrund unserer Muttersprache, weil wir einfach direkt Sätze oder Wörter oder ganze Strukturen übertragen. Ich habe dazu eine ganz lustige Geschichte. Als ich Studentin war, habe ich in einem Studentenwohnheim gewohnt und ich war schon damals umgeben von ganz verschiedenen Nationalitäten. Und da hatte ich einen irakischen Nachbar und da ging es natürlich in der Küche immer um die Teller und wer die Teller gewaschen hat und wer nicht. Und dann habe ich ihn gefragt, Tarek, hast du die Teller abgespült? Und dann meinte er, habe ich die Teller abgespült? Und das klang für mich wie eine Frage. Ne? Und ich so, hast du die Teller abgespült? Frage ich dich. Und dann meinte er so, ja, habe ich die Teller abgespült? Hast du oder hast du nicht? Und er, hab ich. Aber das zeigt einfach, dass zum Beispiel im Arabischen das Verb immer zuerst kommt, auch in Aussagesätzen. Und für ihn war das eine Aussage. Er hat meine Frage bestätigt und für mich klang das wie eine Frage. Das höre ich ganz oft bei arabischen Muttersprachen an, dass sie oft das Verb an der falschen Stelle haben. Für andere, also ich glaube, für alle anderen ist ein Problem, dass das Verb in den Nebensätzen am Ende steht, auf Deutsch. Also ich glaube, diese Satzstellung und Verbstellung ist allgemein ein Problem für alle. Und natürlich die Aussprache, da hat der eine mehr Probleme mit dem R und der andere mehr mit dem Ö und Ü. Und das hängt wirklich von der Muttersprache ab, aber das ist auch ganz normal.
Und Antanas, was ist bei dir, bei deinen Schülern etwas, ein Konzept, das du immer wieder beibringen musst? Also zum Beispiel der Satzbau oder die Aussprache von verschiedenen Wörtern oder die Aussprache eines Tons. Was ist etwas, was du immer wieder bei fast jedem Schüler oder bei vielen Schülern immer wieder neu durchgehen musst?
Ja, wie die Lerner gesagt hat, das ist Wortstellung. Ja, weil, und ich sage immer, wenn man einen Nebensatz gemeistert hat, dann versteht man, wie die deutsche Sprache funktioniert. Ja? Und der Wortstellung und vielleicht manchmal auch, ich weiß nicht warum, aber trennbare Verben. Ja? Zum Beispiel, wenn diese vor oder auf oder sonst was am Ende steht, dann haben viele Schüler Probleme damit. Und ich glaube, das ist alles. Ich habe nicht so viele Studenten, weil ich mehr mit Litauisch und Spanisch beschäftigt bin. Aber ja, Wortstellung ist am schwierigsten. Und für mich, das war auch der Fall. Ich musste mich daran gewöhnen, bis ich das ganz gut beherrschen konnte. Wortstellung.
Ich finde, für mich war immer Akkusativ und Dativ das Schwierigste mit den Präpositionen. Also für mich persönlich. Ich glaube immer noch, muss ich immer wieder überlegen, sage ich das jetzt, sage ich wohin oder wo? Also ich glaube, das ist so das Schwierigste.
Und was
Was?
für Fehler machst du dann? Also kannst du mal einen Beispielsatz nennen, wo du sagst,
Zum
das hast du.
Beispiel, also okay, wenn es logisch ist, dann ist es kein Problem. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich fahre in die Schweiz, dann weißt du, okay, wohin? In die Schweiz, Akkusativ. Aber wenn es irgendwelche Ausdrücke gibt, wie zum Beispiel auf einen Blick oder auf einen Blick, wieso ist es auf einen Blick und nicht auf einen Blick? Keine
Ja,
Ahnung.
das ist
Also es
komplex.
gibt dann, genau,
Da
das
machen.
sind so Ausdrücke, ja, wo man, oder im Herzen, ich fahre in Urlaub, im Urlaub, pf,
Das
also da,
höre ich
in
auch
den
oft.
Urlaub. Ne? Das sind so Kleinigkeiten und meistens mit Akkusativ und Dativ und meistens mit Präpositionen.
Und Maria, ich würde nochmal auf das, was Antanas gesagt hat, die trennbaren Verben. Also was eine Schwierigkeit, die ich glaube, Deutsch hat. Ich bin vorbelastet, weil ich deutscher Muttersprachler bin.
Ja.
Aber
Macht nichts.
das ist
Wir
immer,
verzeihen dir.
das ist immer diese Bau, also das ist ganz, man kann diese, also man kann ein Verb ewig kombinieren, ausbauen, aufbauen, abbauen. Also das kommt mir auch so vor, als wäre das eine große Schwierigkeit von Deutschlernern. Wie hilft, also ist das auch ein Problem bei deinen Deutschlernern und wie hilfst du denen? Sagst du alles auswendig lernen oder hast du da irgendwelche Tricks für?
Ich finde, das ist ein Teilproblem eines größeren Problems. Ich habe ja meistens eher so B2, C1 Schüler. Das hat sich jetzt so ergeben. Das ist so mein Milieu sozusagen. Und wenn sie anfangen, sich auf irgendwelche schriftlichen Prüfungen vorzubereiten, dann ist eines der größten Fehler der Wortschatz oder eines der größten Probleme, weil sie den Wortschatz, der für C1 gefordert wird, also fast Uni-Niveau, maßlos unterschätzen. Oder weil in den Deutschkursen oft versprochen wird, naja, so 3, 4 Monate und dann kannst du C1, was überhaupt nicht stimmt, weil der Wortschatz einfach riesig ist. Und ich versuche ihnen möglichst viele verschiedene Methoden an die Hand zu geben, wie sie Wortschatz erweitern können. Und da ist einfach die Frage mit den trennbaren Verben nur eine Frage von vielen verschiedenen. Ich sage immer, kombiniert Input und Output. Also man kann sich 100 neue Verben reinziehen an einem
Ja.
Tag und in 2 Wochen weiß man sie nicht mehr. Ich sage, du hast 20 neue Verben gelernt, schreib mir einen Text damit. Und dann kann ich schauen, von den 20 Verben hast du 15 richtig verwendet und 5 nicht, dann sprechen wir nochmal darüber. Aber ich sage eigentlich, es muss immer dieses Gleichgewicht sein zwischen Input und Output. Weil sonst sind die Leute überfordert und sagen, mein Gott, wie kann ich mir diesen Wortschatz überhaupt reinziehen? Das ist nicht möglich. Aber wenn man immer wieder versucht, das anzuwenden, was man gelernt hat und nicht nur irgendwelche ewigen Listen paukt, also ich gebe auch Listen mit irgendwelchen Verben, mit Präpositionen raus und sage, Leute, nutzt es nicht zum Auswendiglernen, nutzt es zum Nachschlagen. Und du schlägst es 50 Mal nach, beim 51. macht es Klick und dann weißt du, wie man das anwendet. Aber also das ist einfach ein großes Problem, Wortschatz, ich.
Okay. Ja, um dann auch tatsächlich auf C1, auf Universitätsniveau zu kommen, da ist der Sprung dann sehr groß. Also für eine Unterhaltung braucht man nicht so viel, aber wenn es dann tatsächlich auf das hohe Niveau kommt, dann muss man sehr, sehr viele Vokabeln lernen.
Auf jeden Fall. Also ich bezeichne C1 in Kurzform immer als das Niveau, wo du einfache Dinge kompliziert sagen können musst.
Okay.
Genau. Aber Maria macht es super, gerade das mit den Präfixen. Das macht sie super in ihren Videos. Die gibt immer ganz viele
Ja.
Beispiele dazu. Und das ist wirklich der Schlüssel, diese Anwendung in echten Beispielen.
Das kann ich nur zurückgeben, das Kompliment. Lerner macht.
Ja, also
Ja.
da kann ich ja zustimmen. Also da tatsächlich das Schreiben und das Sprechen, das Sagen der Wörter, das ist das, was das verankert. Also ich bin ein riesiger Fan von Vokabellisten. Also ich lerne eine Vokabel nach der anderen. Aber wenn ich die nicht anwende, dann vergesse ich die auch wieder. Also das heißt, und vor allem, man muss sie auch im richtigen Kontext anwenden können. Also was bringt das, wenn man dann die Vokabel so irgendwo ganz weit hinten im Gehirn hat, aber wenn man sie dann braucht, dann kommt sie gerade nicht. Also im Kontext, im Gespräch oder wenn man einen Text schreibt.
Also ich gebe meinen Schülern immer ein Beispiel mit der Kommode mit vielen Schubladen. Und ich sage, stell dir vor, du hast eine Kommode mit ganz, ganz vielen Schubladen und je öfter du die jeweiligen Schubladen aufmachst, desto leichter geht es. Dann rosten sie nicht ein oder rasten nicht ein. Und man sollte sich das mit dem Wortschatz genauso vorstellen. Das, was in der hintersten, untersten Schublade liegt, das ist nicht im aktiven Wortschatz. Da gibt es etwas, was du oft verwendest, egal um zu sprechen oder zu schreiben. Das ist im aktiven Sprachgebrauch sozusagen.
Super Beispiel, ja.
Ja.
Ja, Präposition hast du angesprochen, Antanas.
Hm.
Aus meiner Sicht sind Präpositionen auf Deutsch sehr, sehr schwer, immer die richtigen Präpositionen zu finden und das schaffen viele nicht. Und sogar ich mache manchmal Fehler mit Präpositionen. Also wenn ich dann mal eine E-Mail rausschicke bei Sprachheld, dann kriege ich auch mal eine E-Mail zurück. Ja, du hast diese Präposition falsch benutzt. Also wenn ich dann genauer drauf schaue, dann merke ich den Fehler. Aber wenn man eben einfach ganz normal schreibt, ohne sich wirklich ganz genau, ohne jedes Wort umzudrehen, das sieht man dann wirklich nur, wenn man die ganze Zeit damit konfrontiert ist, als Lehrer zum Beispiel. Und ja, also wie stehst du dazu oder was sind deine Tipps, um die deutschen Präpositionen sich besser zu merken, sich schneller zu merken, die richtigen Präpositionen zu wählen?
Ja, es gibt keine beste Methode, das muss ich sagen. Und ich glaube, dass ja, viele Leute suchen nach dem besten Tipp, ja, wie lerne ich das oder dies, ja. Und Liliana hat ein gutes Video gehabt, wo sie gesagt hat, dass man muss die Sprache lernen so, wie sie ist. Ich meine, wenn ich lerne, ich warte auf dich, ja, wenn ich das übersetze ins Englische, I am waiting for you. Aber warum muss ich auf dich sagen? Ja, weil die Sprache nämlich so ist. Und bis zum heutigen Tag habe ich noch Probleme mit Präpositionen. Und bis zum heutigen Tag habe ich nichts Neues erfunden oder herausgefunden.
Genau.
Und ich glaube, wenn man so viel, sehr viel hört und liest, das kommt irgendwie unbewusst. Und ich habe das bei mir bemerkt. Ich habe sehr viel gelesen und gehört und dann konnte ich das irgendwie nach Gefühl verwenden, wenn ich das brauche. Und ich glaube, viele Deutschlernende können zustimmen.
Ja.
Was denkst du, Maria? Ich glaube, du kannst etwas Gutes dazu sagen.
Puh, ich habe wahrscheinlich immer den gleichen Tipp, man soll das personalisieren. Also entweder man hat einfach irgendwo hier im Nacken einen USB-Anschluss, wie in manchen Filmen von heute. Ich frage alle meine Kursteilnehmer am Anfang, ob sie einen haben. Wenn sie verneinen, dann sage ich, okay, dann müssen wir das leider auf die alte
Ja.
Tour machen. Sobald die Grammatiktabletten erfunden worden sind, dann bin ich die Erste, die damit dealt, ob legal oder illegal. Das kannst du später rausschneiden. Und ansonsten, man muss es persönlich, also man muss die Sprache persönlich nehmen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, wenn ich irgendwelche Präpositionen lernen möchte, dann muss ich schauen, was kann ich über mich erzählen und dabei irgendwelche Verben mit Präpositionen verwenden. Wenn ich Dativ-Akkusativ-Präpositionen lernen möchte, dann sollte ich beschreiben, wie mein Zimmer aussieht, wo was ist und was passiert, wenn ich aufräume, wenn das mal der Fall ist. Also was verschiebe ich wohin und was mache ich? Dann bin ich in einer konkreten Situation. Also das mache ich mit meinen Kursen immer wieder und die Leute sagen, ach so, ja, so kann man das also anwenden. Und wenn ich das einfach so lerne, dann bleibt es nicht hängen. Und das ist klar, man muss es einfach persönlich nehmen.
Also also das Lieblingsthema von jeder Person, das Selbst. Also wenn jeder über
Genau,
sich selbst
genau.
redet, über sein Lieblingsthema, dann klappt das sehr gut, ja?
Ja,
Dann
so
hat man
ist es.
genug zu sagen. Hat
Okay.
man keine Ausrede mehr. Oh, ich weiß nicht, was ich sagen soll.
Es gibt noch einen wichtigen Aspekt. Man verliert das Selbst für eine Zeit lang, wenn man mit einer neuen Sprache beschäftigt ist. Also man merkt am Anfang, huch, ich bin ja gar nicht, ich kann nicht so witzig sein, wie ich sonst immer bin. Ich kann keine Wortspiele machen, ich kann keine Witze erzählen bis zu einem gewissen Sprachniveau. Und das heißt, die Leute verlieren ihre Sicherheit. Und was wir tun können, wir können ihnen helfen, diese Sicherheit wiederzuerlangen, sozusagen. Und das geht schon bei A1. Wenn der A1-Schüler seinen ersten Witz auf Deutsch erzählen kann, das ist ein Juhu-Erlebnis. Also die freuen sich wirklich sehr.
Okay. Kriegen die dann einen trockenen deutschen Humorwitz oder nimmst du
Das
das
ist ein
auch
super
witzig.
interessantes Thema, was für verschiedene Leute witzig ist. Und deutsche Witze sind eigenartig manchmal, ja, das stimmt.
Okay. Gut, dann würde ich mal gerne auf das Thema YouTube kommen und ihr habt alle YouTube-Kanäle, vor allem Maria und Diana, ihr spricht viel über das Deutschlernen und Maria, du hast den größten Kanal. Was sind so Themen, die vor allem deine Zuschauer interessieren?
Sie interessieren sich für das Leben in Deutschland. Also wenn ich mal das Thema Prüfungsvorbereitung ausklammere, ist das ein wesentlicher Aspekt meines Kanals, aber nicht so interessant zu besprechen, ehrlich gesagt. Prüfungen sind Prüfungen, also finde ich weniger spannend, aber notwendig. Die Leute sind oft, also zum Beispiel, ich habe ungefähr 80%, schätze ich mal, sind arabische Follower, die ich habe. Manche sind schon in Deutschland oder Österreich oder der Schweiz, andere sind in ihren Heimatländern. Und sie schreiben oft, dass sie keine Ahnung haben, wie irgendwas in Deutschland funktioniert. Oder sie leben seit Jahren in Deutschland und fragen, ja, mit wem kann ich denn sprechen? Wo finde ich einen Muttersprachler? Dann frage ich, ja, wo lebst du denn? in Köln. Sage ich, da weiß ich auch nicht. Und am Anfang habe ich darüber gelacht und dann habe ich verstanden, sie leben oft wirklich in ihrer Community, in ihren, also welchen Einheiten auch immer, aber sie kommen mit Muttersprachlern ganz wenig in Berührung. Und es gibt viele Dinge, die sie interessieren, aber das bekommen sie nicht beim Amt mit. Sie können auch nicht auf der Straße Leute ansprechen. Das kommt, glaube ich, nicht so gut. Und dann fragen sie mich einfach, ja, kannst du mal ein Video machen über, was weiß ich, wie gehe ich zum Arzt? Was kann ich beim Arzt sagen? Oder was macht man? Was ist in Deutschland üblich? Was ist nicht üblich? Sie interessieren sich sehr dafür, bekommen aber zum Teil echt nicht genug Informationen.
Und Diliana, wie sieht es bei dir aus, wenn jetzt arabischstammige oder allgemeine Leute oder aus anderen Nationalitäten, die in Deutschland leben und mehr Kontakt mit deutschen Muttersprachlern haben wollen, was empfiehlst du denen?
An unserer Online-Konversation teilzunehmen. Ich organisiere jede Woche Online-Kurse, wo die Leute hinkommen können und sich unterhalten können. Es ist einmal in der Woche, aber es ist regelmäßig und es passiert tatsächlich. Ja, das ist eher für Hobbylerner. Für Leute, die sich wirklich im Land integrieren möchten, die sollen an einem Zumba-Kurs teilnehmen oder an einem Salsa-Kurs. Oder an einem, was für ein Kurs sie interessiert. Egal, die sollen sich einfach mischen mit den Menschen. Die sollen irgendwas machen, wo die Sprache nicht wirklich der zentrale Aspekt ist, aber wo sie trotzdem mit Menschen kommunizieren müssen. Die können sich auch engagieren. Die sollen in einem Verein irgendwas freiwillig machen. Die sollen, ja, egal was. Eine Arbeit finden, auf Deutsch arbeiten. Es gibt auch Arbeiten, wo man nicht so viel sprechen muss. Ich habe auch als Studentin Flyer verteilt oder egal, was man macht. Man ist in Berührung mit der Sprache, man hat Kollegen, man hat Kommilitonen, andere Menschen um sich herum. Man muss kommunizieren und mit den Leuten sprechen und dann passt das. Tandem suchen. Es gibt auch viele kostenlose Möglichkeiten. Ja.
Und Antanas, hast du noch irgendwelche ergänzenden Ideen, wie man deutsche Muttersprachler in Deutschland findet, mit denen man sich treffen kann?
Ja, das ist eine sehr schwierige Frage, weil wenn ich in Deutschland war, habe ich auch Schwierigkeiten gehabt. Aber ich habe ja auf Deutsch gearbeitet und ich hatte viele Möglichkeiten, bei der Arbeit zu sprechen. Und ich glaube, das ist die beste Option, weil gleichzeitig du etwas verdienen kannst und Deutsch wirst.
Genau.
Ja, warum nicht, ja?
Aber auch wenn dein Deutsch nicht gut genug ist? Also.
Klar.
Ja, aber wenn du zum Beispiel etwas auf Deutsch erledigen musst, dann wirst du ganz schnell lernen. Ja, ich hatte diese Erfahrung gemacht und ja, das hat wirklich gut funktioniert.
Und Diliana, bei deinen YouTube-Videos, wofür interessieren sich die Zuschauer am meisten?
Ich habe das Gefühl, die stellen immer Grammatikfragen. Wobei ich viel lieber so Motivationsvideos mache. Ich glaube, die Fragen sind immer so, wann benutze ich das, wann sage ich das? Kannst du ein Video machen über Infinitiv mit zu oder mit den Präpositionen oder also es sind meistens Grammatikfragen, die sie mir stellen.
Okay.
Ja.
Und Maria, du sagtest jetzt, 80% der Zeit sprichst du über das Leben in Deutschland. Richtig? Habe ich das?
Nein, ich sagte, 80% meiner Follower sind
Okay.
Araber. Das habe ich gesagt.
Aber die meisten wollen über das Leben in Deutschland hören. Habe ich das richtig?
Unterschiedlich. Also ehrlich gesagt, ich habe eine Zeit lang versucht, alle Fragen aufzuschreiben und dann auf möglichst viele einzugehen. Das ist nicht möglich. Also inzwischen sind es einfach
Ja.
viele. Ich versuche sie zu bündeln. Ich versuche zu schauen, was interessiert die Leute am meisten. Und da stelle ich fest, für viele ist das Problem einfach Zeitmanagement und generell das Lernmanagement. Also wie gehe ich vor, wenn ich eine Sprache lernen möchte? Ich frage mich manchmal echt, was die Leute in diesen Kursen lernen, ob sie dann wirklich nur im Lehrbuch Kapitel für Kapitel durchgehen und ohne zu schauen, was die Leute mitgenommen haben. Ich erzähle die einfachsten Sachen. Ich habe vor kurzem ein Video über eine Orange gemacht, wie kann man Vokabeln mit einer Orange lernen. Und da habe ich einfach ganz viele verschiedene Vokabeln aneinandergereiht und gesagt, man kann sie hochwerfen, man kann sie schälen, essen, alles Mögliche. Und da hatte man ganz leicht 20, 30 Verben beieinander. Und die Kommentare waren total überrascht, so, wow, das ist ja sehr kreativ. Und ich sage, nein, das ist nicht kreativ. Das ist einfach, schau, was um dich rum ist und mach draus eine Vokabel-Lerneinheit. Also genau, also ich habe mich sehr viel mit Lerntechniken beschäftigt, ich habe mich mit Gedächtnistechniken beschäftigt, mit alles, also alles Mögliche, was mit Lernen zu tun hat, um zu schauen, wie kann man das effektiver machen. Und dann habe ich gedacht, es gibt so selbstverständliche Dinge, dass man Mindmaps macht, dass man Brainstorming macht, bevor man einen Aufsatz schreibt zum Beispiel. Und dann habe ich festgestellt, es ist nicht selbstverständlich. Also für ganz viele Leute ist es nicht selbstverständlich, dass man erstmal Ideen sammeln muss, bevor man etwas schreibt. Nein, sie fangen an und dann merken sie, ach so, jetzt weiß ich gar nicht, was ich schreibe. Und da ist auch schon ein Punkt drin. Und also solche Sachen. Das heißt, ich finde, das spielt sehr, sehr vieles mit rein, was man noch als Lehrer können muss, außer Sprache. Und das ist das, was es eigentlich interessant macht, finde ich.
Antanas, was muss man noch als Lehrer können außer Sprache?
Ja, wie Maria gesagt hat, man muss einfach planen können. Ich meine, wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, wenn du eine Stunde hast, wie kannst du das effektiv benutzen? Ja? Und was noch? Ja, und man muss immer Spaß dabei haben, weil viele Leute zum Beispiel sagen, okay, ich lese über, keine Ahnung, Flüchtlingskrise und ich sage, okay, aber kannst du über dich selbst sprechen? Nein, nicht so gut. Und ich sage, warum liest du das, was dich nicht interessiert? Ja? Es ist ganz schwer, einen passenden Inhalt zu finden, meiner Meinung nach. Aber wenn man das schafft, dann geht es voran und ja.
Okay.
Ich meine, ja.
Diliana, wie kann man die Stunde am besten nutzen, am effektivsten nutzen?
Wenn die Leute selbst sprechen und Fragen stellen. Wenn sie sich Gedanken machen, wirklich, was sie sagen wollen, mit wem sie sprechen wollen. Ich sage immer, überleg dir, wer sind die Menschen, mit denen du dich verbinden möchtest? Wer sind die Menschen, mit denen du kommunizieren möchtest? Sind das Kollegen oder Nachbarn oder Freunde? Ich finde, eine Sprache ist wirklich nur ein Schlüssel, es ist ein Werkzeug, aber dieses Werkzeug muss man für irgendwas nutzen. Und wir lernen eine Sprache, weil wir uns mit anderen Menschen vernetzen möchten, weil wir mit anderen Menschen kommunizieren möchten, weil wir ihnen von uns etwas geben möchten und von ihnen etwas lernen möchten. Es ist ein Austausch. Also das ist Kommunikation per se. Und ich finde, die Stunde läuft am besten, wenn wir uns wirklich über Ideen austauschen, die uns interessieren und wenn wir von uns etwas erzählen, wenn wir von uns etwas geben und etwas Neues lernen. Und das ist in jeder Konversation, egal ob zwischen Schüler und Lehrer oder auf der Straße oder mit den Nachbarn oder wo auch immer. Ja.
Und Maria, du bist jetzt ein Level höher gegangen. Du bist von privaten Sprachunterrichtsstunden zu ein ganzer Sprachkurs in Österreich gegangen, seit neuestem. Richtig?
Ja, das war ein Experiment, das ich aber nicht weiterführen werde, weil ich festgestellt habe, das, was ich online kann, kann ich gut und offline ist ein ganz anderes Metier. Also ist nicht unbedingt mein Erfolgserlebnis, obwohl das Spaß gemacht hat. Aber mein Online-Kurs ist mir im Moment wichtiger.
Okay. Also was war da passiert? Also was hat dir nicht so gut gefallen? Was haben die Schüler gesagt? Also fanden die es gut?
Die Schüler waren begeistert, aber es war super anstrengend für mich und ich bin nicht sicher, ob ich das in einem Format anbieten könnte, das für die Leute bezahlbar wäre. Also das war jetzt so eine Art Pilotveranstaltung, die uns eigentlich mehr gekostet hat, als was reingebracht hat. Und das ist mehr eine organisatorisch-finanzielle Frage. Also es hat Spaß gemacht, ich arbeite sehr gerne mit Menschen. Die Leute, die da waren, sind auch, denke ich, super happy gewesen und haben viel gelernt und viel mitgenommen. Aber ich denke, ich erreiche mehr Leute online und das mache ich erstmal so weiter.
Okay.
Gut so. Aber ich finde es schade, ich fand die Idee genial. Und ich hoffe, also macht ihr das noch im September vielleicht mit dem nächsten Kurs oder?
Mal schauen, ist im Moment noch nicht klar, aber ich überlege, mich an verschiedene Orte einladen zu lassen. Wenn jemand mich buchen möchte für ein Wochenendseminar, dann können die mir schreiben. Aber ich mag, also ich muss zugeben, das Organisatorische erschlägt einen, wenn man damit nicht wirklich, also wenn man darin nicht geübt ist. Es wäre ja schön, wenn jemand sagt, pass auf, ich organisiere dir alles, du kommst, du unterrichtest, du gehst wieder. Und alles andere ist einfach nur anstrengend.
Okay. Aber die Idee von so einem Sprachurlaub ist doch super, oder? Also, dass man irgendwo in den Alpen Sprache lernt. Es ist wirklich super. Man ist in Urlaub und gleichzeitig lernt man die Sprache, man unterhält sich nebenbei. Also, ich finde es super. Und gar nicht so unbezahlbar. Aber gut, vielleicht muss man das früher bewerben oder weiß ich nicht.
Vielleicht kannst du ja sowas starten.
Genau. Ich finde, Maria soll das weitermachen, aber ich würde gerne weiter Werbung dafür machen. Und vielleicht sollten die Leute einfach früh genug davon erfahren, damit sie sich auch rechtzeitig anmelden können. Mhm. Aber gut, man weiß nie, woran es genau liegt.
Naja, schade, aber es ist immer interessant, neue Dinge auszuprobieren und zu schauen, wie man auch selbst in so einer Situation reagiert, wie es einem gefällt oder eben nicht gefällt. Also ich finde das gut, dass du es gemacht hast, Maria.
Ja. Ist auch gut. Also ich bereue keine Erfahrungen, die ich gemacht habe, aber ist im Moment nicht so mein Schwerpunkt, denke ich.
Okay. Ja, super. Also ich glaube, ich habe viele Fragen gestellt. Gibt es noch etwas von eurer Seite, was ihr hinzufügen wollt?
Vieles.
Das Allerwichtigste. Eine Sache, die du unbedingt noch hinzufügen solltest oder willst.
Alle, die diesen Podcast sehen, müssen Maria und Diliana folgen. Ja, das muss gesagt werden. Ja, hundertprozentig.
Ja. Und dir nicht?
Antana, du hast auch Videos. Ich wusste gar nicht, dass du jetzt einen YouTube-Kanal hast.
Ja, ich habe einen YouTube-Kanal, aber ich beschäftige mich mit Litauisch und Spanisch, weil ihr alles habt, was man zum Deutschlernen braucht. Und ja, ich habe auch einen Kanal. Talk Like Antanas heißt das.
Schön.
Dann haben wir auch was gelernt. Aber ich komme vielleicht, schau deine, hast du Videos zu Litauisch? Ich habe mal Litauisch eine Weile gelernt, aber schon wieder alles vergessen.
Ja, ich habe einige, aber nicht so viel. Aber damit werde ich mich in Zukunft beschäftigen. Ich habe viele Pläne und ich habe viele Schüler. Und ja, komm vorbei.
Super.
Ich habe eine sehr innige Verbindung zu Litauen, weil ich meine Augen lasern lassen habe in Wien.
Ja, ich habe das gelernt. Ja, okay.
Ja. Das Erste, was du gesehen hast, war Litauen.
Genau, aber erstmal sehr verschwommen.
Ja, noch irgendwelche Dinge, die ihr hinzufügen wollt?
Die Leute sollen einfach weitermachen und nicht aufgeben. Egal, wie schwer es manchmal zu sein scheint, man soll trotzdem weitermachen. Und es gibt immer eine Möglichkeit und es gibt immer einen Weg.
Da kommt der Motivationstrainer in dir raus.
Klar. Ja, aber es ist schwierig. Also manchmal sitzt man wirklich in einem Loch und man denkt sich, oh, ich werde nie diese Sprache lernen. Ich lerne sie seit Jahren und ich mache immer noch diese Fehler und das nervt mich. Und klar, oder man denkt sich, ich spreche nicht fließend, ich kann mich nicht so ausdrücken, wie ich möchte. Die Leute können mich nicht so kennenlernen, wie ich möchte. Trotzdem sollte man weitermachen. Wir alle haben das erlebt und wir alle kennen diese Gefühle. Und man soll auch dran denken, 97% ist Körpersprache und nur 3% ist das, was wir sagen. Von daher, die Sprache ist wichtig, aber nicht so wichtig. Und man sollte sich nicht deshalb schlecht fühlen.
Super. Motivierende Worte zum Abschluss.
Ja, gut gesagt.
Talk Like Antanas, German Skills und Deutsch mit Maria, eure drei YouTube-Kanäle. Noch etwas, wo die Leute hinkommen sollten? Noch irgendetwas, wofür ihr unbedingt Werbung machen wollt?
Ja, ich habe auch eine Seite talklikeantanas.com und auch Facebook-Seite auch talklikeantanas.com. Das ist nicht sehr originell, aber ja.
Super.
Diliana?
Ja, auf meiner Webseite können sich die Leute auch registrieren. Ich schicke jede Woche auf germanskills.com schicke ich jede Woche einen neuen Tipp zum Deutschlernen. Manchmal sind das Motivationstipps. Ein anderes Mal ist es vielleicht irgendwas zu den typischen Fehlern. was ich auch in meinen Büchern beschreibe, Schluss mit den typischen Fehlern. Und ja, der Newsletter ist kostenlos und jeden Tag, nicht jeden Tag, jede Woche gibt es irgendwas Nützliches und Spannendes zum Deutschlernen.
Super. Und Maria, ja. Irgendwelche letzten Worte oder irgendwo, wo man hingehen sollte?
Werde ich dann erschossen am Ende? Nein, also ich bin natürlich auch auf Facebook, sogar eigentlich mit mehr, wie soll ich sagen, mehr Action als auf YouTube erstaunlicherweise. Deutsch lernen mit Maria. Ich habe eine Seite auf Facebook, ich habe eine gleichnamige Gruppe. Dann habe ich noch eine super geheime Gruppe, die man nicht finden kann, die aber nur für meine Kursteilnehmer ist. Also dieser B2-C1-Kurs, den ich mache, ist sowas wie Online-Coaching. Also für jeden das, was er braucht, von Prüfungsvorbereitung zu Sprache auffrischen. Ich coache inzwischen auch Lehrer, wenn sich mal der eine oder andere auf meine Seite verirrt. Und eine Seite habe ich auch, deutschmitmaria.de, also mit Bindestrich dazwischen jeweils. Und ja, also man findet mich, wenn man Deutsch mit Maria googelt.
Okay, super. Die Links packe ich alle in die Beschreibung. Ich danke euch für die Teilnahme. Das war sehr interessant für mich, mit drei Leuten gleichzeitig zu sprechen.
Super. Das war für uns, denke ich, auch eine Erfahrung bis jetzt, oder?
Ja, ja. Danke schön.
Es war sehr interessant. Vielen Dank.
Danke. Ja, danke.
Danke.
Macht's gut.
Ja, dann alles Gute und schönen Abend euch noch allen.
Danke gleichfalls.
Ja. Tschüss.
Ciao, ciao.
Tschüss. Yes.